Ja, ich gratuliere zu dem Mut, sich darauf einzulassen, wiederholt auf ein gründliches Nachdenken zur Jahreslosung. So ganz neu ist es ja nicht, dass ich hier bin, und das kann durchaus auch manchmal herausfordernd werden, aber das wisst ihr. Damit würde ich gleich mal anfangen. Wenn jetzt mal einer käme mit der Ansage, pass auf, ich mache alles neu, was würde das in Ihnen, in euch auslösen?
Geht gar nicht.
Geht gar nicht. Macht jeder, der gewählt wird, ja? Wird nichts mehr Neues, okay? Man macht es anders, aber ob es neu wird? Noch Reaktion. Jemand käme hier in den Taubblindendienst, sagt, ich bin jetzt neuer Chef, passt auf, ich mache alles neu. Was würde das auslösen? Skepsis? Mach mal, wir warten ab. Gut. Also ich höre eher Skepsis oder mach mal oder versprechen kann man viel, neu wird es nicht. Ich denke, so eine Ansage ist in der Regel entweder Anmaßung oder es könnte als Bedrohung wirken. Also wenn ein neuer Chef kommt, passt auf, ich mache alles neu, dann kann so heißen, Moment, bleibe ich jetzt noch? Was streicht der alles, was macht der? Also so eine Ansage kann auch bedrohlich werden, auch bei Regierungswechsel in manchen Ländern. Ist schwierig. Klar ist, dass das Neues und Erneuerung immer wieder notwendig ist. Warum? Weil alles auf unserer Welt alt wird und verschleißt. Hängt mit dem Entropiegesetz zusammen, habe ich mir sagen lassen, oder mit dem zweiten Hauptsatz zur Thermodynamik. Und der besagt, in einem abgeschlossenen System nimmt der Grad der Ordnung mit der Zeit ab. Und die Unordnung nimmt zu, oder der Verschleiß, der Verfall, alles funktioniert mit der Zeit immer schlechter. Das kann jeder ausprobieren, der Kaffee kühlt mit der Zeit aus und passt sich der Umgebungstemperatur an. Wenn man ihn nicht wieder aufwärmt, was aber dann nicht mehr so gut schmeckt. Oder der Garten, das könnt ihr hier studieren, wenn ihr nichts macht, der passt sich mit der Zeit der Umgebung an, das wird ein Dschungel. Also der Grad der Ordnung nimmt nicht zu, da muss ich sehr gezielt Kraft und Intelligenz einsetzen, um das Ding in Schuss zu halten oder gar um es zu erneuern. Aber schon in Schuss zu halten, ist eine Riesenherausforderung. Und Kindern sage ich immer, das könnt ihr in eurem Zimmer sehen, dass der Grad der Ordnung nicht erhalten bleibt, wenn ihr euch nicht ganz viel Mühe gebt. Auch Materialien verschleißen, das weiß der Hausmeister und alle, die im technischen Bereich zu tun haben. Man muss wieder streichen, man muss austauschen, man muss erneuern. Das Haus hier hat seine Jahre auf dem Buckel, man muss das wieder erneuern. Es ist immer wieder nötig. Und auch im Körper ist es so, dass die Körperzellen sich ja alle Zellen, soweit ich weiß, alle 7 Jahre erneuern. Und je älter man wird, desto weniger klappt das so ganz 100%, die Regeneration. Und dann muss man schon sehr den Körper pflegen oder eingreifen oder Maßnahmen ergreifen, damit das einigermaßen noch weitergeht. Aber so ganz rund erneuern kriegt man auch nicht mehr hin im Alter. Also ich muss immer wieder von außen Intelligenz und Energie einsetzen, um diesem Verfall entgegenzuwirken oder um Dinge zu erneuern. Also ich muss den Kaffee aufwärmen oder neu kochen, den Garten pflegen, das Zimmer aufräumen, Materialien erneuern und so weiter, den Körper gut versorgen. Wir brauchen ständig Erneuerung, deshalb renovieren wir auch und erneuern unsere Räume und Häuser und alles, was wir so haben. Der zweite Grund, weshalb wir Erneuerung brauchen, ist, dass wir natürlich auch Fortschritt und Weiterentwicklung suchen. Also wir sind selten mit dem, wie es so ist, zufrieden, sondern wir würden es gerne noch steigern oder weiterentwickeln, verbessern. Das ist ganz normal. Das ist, bringt uns ja auch vorwärts. Das ist der Motor der Entwicklung der Menschheit. Und es gibt ja enorme Fortschritte und Neuerungen, etwa im Bereich der Technik. Da wird vieles neu. Und das macht das Leben angenehmer und leichter und manches erst möglich überhaupt, was wir vorher gar nicht konnten. Und dafür können wir nicht dankbar genug sein und das können wir dankbar genießen. Das ist gut. Also ein neues Auto kann mehr als ein altes. Und ich bin durchaus froh jetzt, dass meins einige Assistenzsysteme hat und das warnt mich manchmal, wo ich was übersehen habe. Das ist richtig gut. Ein neuer Computer kann mehr als ein alter. KI macht vieles schneller möglich oder überhaupt erst möglich, da dahinter zu kommen. Und ohne Neuerungen oder Neuentwicklungen im Bereich der Medizin wäre vielleicht mancher von uns gar nicht mehr hier. Könnte sein. Und trotzdem müssen wir sagen, was wir auch alles neu machen können, wir stoßen an Grenzen. Also auch das Neue wird irgendwann wieder alt. Das Neue macht zunächst glücklich, kenne ich auch, man hat was Neues gekauft oder eingerichtet, die Frage ist, wie lange? Man gewöhnt sich ganz schnell dran und es gehört wieder zum Alten und ist normal. Und je schneller etwas neu wird, desto schneller veraltet es auch, nach meiner Beobachtung. Geht immer schneller heute. Vieles, was heute als das Neueste angepriesen wird, ist morgen schon alt. Und auch das Neue macht nicht alles neu und kann nicht alles. Also wir leiden darunter bei allen Fortschritten der Medizin, die es gibt. Wie gesagt, manche werden nicht mehr am Leben. Immer kann sie nicht helfen. Und alles kann sie nach wie vor nicht und wird sie nie können. Und so dankbar ich für die Assistenzsysteme im Auto bin, Unfälle werden dadurch nicht alle verhindert. Also es gibt trotzdem noch Unfälle, auch Tote. Also das hat Grenzen. Und manches beschönigen wir auch oder wir veralbern uns selbst mit unserem Sprachgebrauch, wenn wir von Erneuerung reden. Bekanntes Beispiel, wir reden von erneuerbaren Energien. Jeder, der in der Schule aufgepasst hat in Physik und was zum Energieerhaltungssatz mal gehört hat, weiß, dass das überhaupt nicht gehen kann. Das gibt es nicht. Das ist Unsinn. Das ist Massenverarschung, Manipulation, davon zu reden. Man will damit was erreichen, verstehe ich schon, aber ja. Interessant ist das Wort Neustart oder Reset. Was machen wir da eigentlich? Der wird nötig, wenn sich in unser altes System ein Fehler eingeschlichen hat. Und was machen wir dann? Wir setzen es zurück auf einen noch älteren Zustand, der weniger Fehler hatte und fangen wieder an. Also das ist auch Verarschung. Wir machen nichts neu, wir machen es alt und dann geht's wieder. Wir nennen das Neustart. Finde ich interessant. Aber es ist schön, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich nutze es auch manchmal. Also manchmal braucht es diesen Reset, aber neu machen, naja. Und dann sind manches ja auch Mogelpackungen. Das wird uns als neu verkauft. Neue Verpackungen mit altem Inhalt oder billigere Zusammensetzungen. Eine bewährte Methode auf dem Markt, um die Inflation und Verteuerung zu verschleichen. Inzwischen gibt es sogar Preise dafür. Mogelpackung des Jahres. Jüngster Preisträger ist Milka Mogel Alpenmilchschokolade. Und ich beobachte auch, dass das Neue nicht immer einfacher ist, manchmal tatsächlich komplizierter. Kommt schwerer damit zurecht. Nicht immer funktioniert es besser, manchmal in Wahrheit schlechter. Und nicht immer ist bei Neuem die Qualität und Lebensdauer höher. Gar nicht so selten nimmt sie ab bei neuen Produkten. Könnt mal überlegen, wie lange früher Autos gehalten haben und wie lange sie heute halten. Und nicht immer ist tatsächlich ein Fortschritt, was uns als ganz neue Idee oder Struktur oder Verfahrensweise angepriesen wird. Wenn man dahinter schaut, sind es gut getarnte Rückschritte. Es wird abgebaut, Qualität und Service nehmen ab. Wenn ich schaue, was meine Bank in den letzten Jahren alles für Neuerungen gebracht hat und an Verbesserung an Service und was es in der Praxis bedeutet. Naja, ich will mich jetzt nicht äußern, sonst kündigt sie mir. oder meine Versicherung. Oder ich hatte immer Jerusalem Post abonniert, das ist eine Wochenzeitung mit allerhand Seiten, 31, 32 Seiten. Und dann wurde großartig angekündigt, wir machen alles neu, wir vereinigen es mit dem Jerusalem Report, auf Glanzpapier. Das ist das Ding. Es hat weniger Seiten, kommt aber nur noch 14-tägig. Sie müssen gar nichts tun, wird alles neu und viel besser. Die alten Namen von hier, die Redakteure, die finde ich hier drin nicht mehr. Die haben sich wahrscheinlich was Neues suchen müssen. Nennt man aber neu machen. Wir machen Fortschritt, wir legen das Beste zusammen und so etwas ganz Tolles draus. Ich überlege, ob ich es abbestelle. Es bringt man nicht mehr das, was das gebracht hat. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, was wir überall erleben. Und das betrifft dann nicht nur die Welt oder die anderen, es betrifft genauso Kirche, es betrifft genauso geistliche Werke. Ja, bei allen Fortschritten der Verwaltung. Ich bin Pfarrer gewesen. Mir hat früher ein Blick in die Karteikarte der Gemeindeglieder mehr verraten, als mir jetzt 100 Klick mit dem Computer verraten. Und ich kriege höchstens auch 10% von dem raus, was in der Gemeindegliederkartei alles stand. Da wusste ich, wann wer ausgetreten ist, welche Rechte waren, Paten und alles Mögliche stand damit drauf. Kriegt man jetzt alles nicht mehr auf einer einfachen Karteikarte. Ja, nennt sich neu. Haushaltsplan. Als ich anfing, hatte der 4 Seiten. Eine Seite davon war Titelseite. Und dann 3 Seiten Einnahmen, Ausgaben. Jetzt haben wir 50, 60 Seiten oder sowas. Können immer noch nicht mehr Geld ausgeben, als wir eingenommen haben. Also es hat sich eigentlich nichts geändert an der Sache, aber es ist viel, viel komplizierter, alles neu. Und es sind viel mehr Leute damit beschäftigt. Finde ich interessant. Wir schaffen neue Strukturen in dem Bereich der Kirchgemeinden mit dem Ergebnis, dass wir immer mehr, weniger Möglichkeiten eigentlich haben. Wir können nicht anders, ich will da gar nicht meckern. Wir schaffen es nicht anders, wir kriegen es nicht anders hin. Aber das, manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass das Neue eher den Verschleiß noch befördert, statt dass es noch zur Erhaltung dient. Und dass das Alte dann noch und das Bisherige noch schneller vergeht durch die neuen Maßnahmen. Und ich beobachte, das betrifft nicht nur die großen Kirchen, auf die man schnell schimpfen kann. Ich beobachte das genauso bei Glaubenswerken und ganz bibeltreuen und die nur aus Spenden leben und alles ganz biblisch machen. Selbe Entwicklung. Sie reden von Erneuerung auch alle zusammen und stampfen Zeitschriften ein und legen zusammen und keine Ahnung was, weil es alles nicht mehr geht. Ich will das gar keinem vorwerfen. Wir sitzen da alle in einem Boot. Also wir können es nicht, wir kriegen es nicht anders hin. Ja? Wir sitzen in einem Boot, nämlich in dieser Welt, die im Wesentlichen bleibt, wie sie ist. Also es hat Grenzen. Wir können es nicht grundsätzlich alles neu und anders machen. Kriegen wir nicht hin. Es bleibt die alte Welt. Und ich möchte mal ein bisschen ranzoomen. Es kam eben schon so ein bisschen, wenn Politiker was Neues versprechen. Angela Merkel verkündete 2005, Deutschland braucht einen Neuanfang. Tatsächlich hat sich seitdem vieles verändert. Ob nur zum Guten, kann man fragen. Ich habe mir das ein bisschen rausgesucht. Der FDP unter Christian Lindner startete 2017 mit dem Hashtag Alles Neu und dem expliziten Slogan Alles Neu, weil sie nach 4 Jahren wieder mal in den Bundestag wollte. Haben es geschafft. Was ist daraus geworden? 2021 war es die große Ampelkoalition SPD, Grüne, FDP. Die Regierung Scholz trat mit dem Versprechen an, alles anders, alles besser, alles neu zu machen. Wörtlich so im Koalitionsvertrag und in vielen Verlautbarungen. Besonders die Grünen, FDP, immer wieder Aufbruch, Neuanfang betont. Na und dann 2025 war es Friedrich Merz im Bundestagswahlkampf und kurz danach. Er hat mit Sätzen wie wir werden alles anders machen, komme was wolle und dem Gesamtbild eines harten Politikwechsels, Migration, Wirtschaft, Schuldenbremse geworben. Seitdem gibt es nicht nur den alten Slogan, alles neu macht der Mai, sondern nun auch alles neu macht der März, allerdings als Spottvers. Also Wir wissen, was wir davon zu halten haben, wenn Politiker anfangen zu versprechen, alles neu zu machen. Und ich möchte da nochmal einen Blick auch in die Geschichte zurückwerfen, weil ich denke, wir müssen manches in der Geschichte verstehen, um auch für die Zukunft gewappnet zu sein. Der gute Napoleon Bonaparte versprach nach der Französischen Revolution einen Neuanfang und Reformen in Recht, Verwaltung, Militär. Er wollte alles umgestalten und Europa erneuern. Ergebnis: neue Kriege. Wladimir Iljitsch Lenin. Er mit den Bolschewiki versprachen der Russischen Revolution einen totalen Neuanfang. Frieden, Land und Brot für die Massen. Abschaffung des Zarentums, Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Er kündigte an, alles umzuwälzen, von der Wirtschaft bis zur Politik. Kolchosen, Diktatur des Proletariats. Sein Slogan, alle Macht den Sowjets, symbolisierte einen radikalen Bruch mit dem Alten. Ergebnis: mindestens 10 Millionen Tote durch Terror, Verfolgung, Bürgerkrieg und politisch verursachte Hungersnöte. 10 Millionen Tote im eigenen Land. Adolf der Wahnsinnige versprach ein drittes Reich als totale Erneuerung Deutschlands, weg vom Schmachfrieden von Versailles, hin zu einer neuen Volksgemeinschaft, wirtschaftlicher Stärke, rassischer Reinheit. Er hatte eine neue Ordnung versprochen, in Mein Kampf zum Beispiel. Ergebnis: Diktatur, Gleichschaltung, Holocaust, Zweiter Weltkrieg, 60 Millionen Tote. Mao Zedong, ein bisschen weiter weg von uns, versprach den großen Sprung vorwärts für China und führte eine Kulturrevolution durch. Beides mit dem Ziel einer völligen Neugestaltung Chinas, weg vom Feudalismus hin zu einer kommunistischen Utopie. Er wollte alles neu machen in Industrie, Landwirtschaft, Kultur. Slogans wie die alte Welt zerstören, eine neue aufbauen, prägten seine Ära. Ergebnis: China wurde industrialisiert, sind inzwischen längst vor uns. Aber diese wirtschaftliche Neuordnung, dieser große Sprung vorwärts, sorgte zunächst einmal innerhalb von 3 Jahren für ca. 40 Millionen Hungertote. 40 Millionen. Der Terror der Kulturrevolution forderte 3 Millionen Tote. Man spricht allein von 200.000 Selbstmorden. 100 Millionen Menschen insgesamt verfolgt, gedemütigt, inhaftiert. Das sind Zahlen, die nicht so häufig genannt werden, aber das sind die seriösen. Es gibt höhere Schätzungen, aber das sind so die mittleren etwa. Wie geht es weiter mit diesem Versprechen, alles neu zu machen? Man spricht schon lange von einer neuen Weltordnung. Der Begriff steht schon auf der 1-Dollar-Note. Das ist also schon lange irgendwo im Blick von gewissen Leuten. Neu ausgegraben hat das schon wieder eine Weile her US-Präsident Bush Senior in seiner berühmten Rede am 11. September 1990. Vor dem US-Kongress. Er sah nach dem Ende des Kalten Krieges eine große Chance zur neuen kooperativen internationalen Ordnung. Ziel: eine neue Weltordnung, neue Ära, freier von der Bedrohung durch Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer im Streben nach Frieden. Interessant ist durchaus, was genau 11 Jahre später, am 11. September 2011 geschah und wie sich seitdem die Welt geändert hat, massiv in vielen Bereichen. Ganz allgemein kann man sagen und muss man auch sagen, diverse Krisen spitzen sich so zu, dass man sie tatsächlich nur noch global lösen kann. Also nicht nur Terror und Kriege, das betrifft auch Hunger, das betrifft überhaupt die Weltwirtschaftsordnung. Das betrifft Seuchen und Krankheiten, die sich durch die Globalisierung rasend schnell ausbreiten. Ist einfach so. es betrifft die gesamte Umweltproblematik. Das macht nicht vor Grenzen irgendwo Halt. Wenn man beim Klima irgendwelche Entwicklungen aufhalten will, falls das geht, dann geht das auch nur global. Also wenn Deutschland was macht, wird es die Welt nicht retten. Man muss es weltweit koordinieren und da braucht es Neues. Das ist völlig klar. Und so sprechen wir seit den 1990er Jahren von der einen Welt verstärkt. Es gibt immer wieder Forderungen nach einer Weltregierung, also dass die UNO nochmal gesteigert wird in ihren Kompetenzen. Jetzt sind wir ein Debattierclub. Bis hin zu einer weltweit agierenden Armee oder Eingreiftruppe. Und da erschien im Juli 2020 ein Buch, das in diesem Zusammenhang Schlagzeilen gemacht hat. Covid-19, The Great Reset. So die englische Ausgabe von Klaus Schwab. The Great Reset, der große Neustart. Es erschien dann auch auf Deutsch, allerdings mit völlig anderem Titel. Covid-19, der große Umbruch. Und es wurde nicht mehr auf den englischen Originaltitel verwiesen hier drin, was mir noch nie begegnet ist bei übersetzten Büchern. Also Neustart, Reset steht hier nicht mehr, sondern große Umbruch, was ich auch für zutreffender halte vom Titel her. Also ihm ging es um einen Umbruch, weil er Schwab sagt, wir kommen an unsere Grenzen mit unserer Technik, menschlich, spirituell. Es geht nicht weiter, wenn wir nicht runterfahren und dann mit Neuem, so sagte er, starten. Mit Neuem starten, technisch, menschlich, geistlich, göttlich. Und er forderte angesichts der Krise durch Corona einen prinzipiellen Neustart, um vier existenziellen Gefahren zu begegnen. Der nuklearen Bedrohung, dem Klimawandel, der nicht nachhaltigen Nutzung lebensnotwendiger Ressourcen und die Folgen der enormen Unterschiede im Lebensstandard zwischen den Völkern. Und wenn man das liest, das erscheint weitgehend vernünftig und notwendig, muss ich so sagen. Das sind gute Gedanken. Und wenn man sich da reindenkt, führt eigentlich kaum ein Weg dran vorbei. Also er hat sich schon was überlegt, der Mann. Es wird dann ein Werbespruch kolportiert von dem Weltwirtschaftsforum fürs Jahr 2030 oder die Zukunft, die uns bevorsteht. Ohne Privateigentum, ohne Privatsphäre und glücklich wie nie zuvor. Das ist so nicht gesagt worden, sondern ist etwas verkürzt, zusammengefasst von bestimmten Leuten. Fußt wahrscheinlich auf einem Diskussionsbeitrag, einem ganzen Rahmen, wo jemand schrieb, willkommen im Jahr 2030, ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie besser. Das wäre das Original. Das hat mich dann doch an manches erinnert, was ich auch früher in Staatsbürgerkunde gehört habe. Ich bin so alt. Also wenn das kommunistische Reich errichtet wird, das wird es dann auch so haben. Umbruch. Tatsächlich kein Reset, keine Ausgangslage wiederherstellen, sondern etwas völlig Neues schaffen. Eine Lage, die noch nie da gewesen ist. Zu unser aller Wohl und Besten natürlich, wird uns zumindest gesagt. Schöne neue Welt, alles neu. Man kann das auch als Bedrohung interpretieren. Jedenfalls interpretieren es manche so und sehen es so. Da gibt es manches an interessanten Konzepten, wie man etwas neu machen kann. Etwa das Konzept der 15-Minuten-Städte oder 15-Kilometer-Städte. Das heißt, dass alle Dinge des täglichen Lebens in maximal 15 Minuten zu Fuß oder 5 bis 10 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar sein sollen oder zumindest in einem Bereich von 10 bis 15 Kilometern. Dann braucht man kein Auto mehr, das ist gut fürs Klima. Man hat mehr Zeit fürs Leben, weil man nicht mehr im Stau steht. Man fördert das lokale Miteinander. Gut, oder? Alles neu. Wobei es so neu nicht ist. Früher waren die Städte alle so. Das war das Wesentliche auf einem Trampel hatte und dann auch nicht so weit fahren musste, um Arbeit zu haben oder einzukaufen. Manche verbinden auch mit diesem Konzept der neuen Städte ein Gefühl der Bedrohung, weil sie fragen, vielleicht braucht man dann auch nicht nur kein Auto mehr, sondern darf auch keins mehr haben. Ist man dann vielleicht mehr oder weniger eingesperrt? Könnte das sein? Manche befürchten das und sagen dann, vielleicht sind dann Reisen auch begrenzt und werden genehmigt. Und zwar je nach sozialem, ökologischem, politischem Wohlverhalten. So nach dem Vorbild des chinesischen Kreditkartensystems. Dort läuft das schon so. Und es gibt Studien im Bundestag, die das für erstrebenswert und gut halten. Also es gibt Politiker, die das nachahmenswert finden, was man China schon mal macht. Okay, kommt das, weiß ich nicht. Sind es Verschwörungstheorien, weiß ich nicht. Sind es Pläne, die tatsächlich kommen, ich kann es nicht sagen. Ich wollte es nochmal ansprechen. Es sind Überlegungen im Gange, müssen auch im Gange sein, weil die Probleme so massiv sind. Wie kriegen wir ein neues Leben auf unserem Planeten hin? Wie ordnen wir das neu? Ich will das jetzt gar nicht alles verteufeln, aber mal bewusst machen. Klar ist auf jeden Fall, da könnt ihr drüber nachdenken, alles, was wir neu machen und was einen Segen bringt, hat immer auch Schattenseiten. Immer. Es hat immer eine Schattenseite mit. Man ist jetzt ganz schnell in Berlin, aber man muss auch dauernd nach Berlin. Also es kommt immer was nach, was wieder auch, wo es wie so ein Nachteil dies einholt wieder. Und Studien zeigen, dass die Menschen dann insgesamt nicht glücklicher werden. Die Glücklichen findet man bei den ganz Armen, die noch so im Mittelalter oder davor liegen, sagen Studien, habe ich nicht gemacht, aber weil jeder Fortschritt tatsächlich auch sowas wie ein Fluch, Umweltschäden, keine Ahnung was, tausend Sachen nachbringt. Medizin, was die alle kann, aber wie so manchmal Menschen am Ende des Lebens quälen und nicht sterben lassen. Oder also es kommt immer irgendwas mit rein, wo man merkt, es ist, so ganz neu ist es nicht, es bringt wieder ein Problem mit sich. Und da muss ich einfügen noch, wenn wir diesen Faden mal weiter spinnen, die Welt erneuern oder eine neue Weltordnung schaffen oder Great Reset oder wie wir das auch nennen wollen, dann kommen wir als Christen an gewissen prophetischen Aussagen der Bibel nicht vorbei. Und da denke ich jetzt noch nicht an Offenbarung 21, da werden wir uns noch Zeit für nehmen, sondern ich denke an Dinge, die wir vorher in der Bibel lesen. Wir hatten bis jetzt so das Thema alles neu in menschlicher Perspektive. So habe ich das mal genannt. Einfach um mal Dinge auch bewusst zu machen, wie wir da stehen. Ganz viel Segen, trotzdem Grenzen, trotzdem bringt der Segen auch Fluch mit sich und so. Es gibt doch ein alles neu, ich nenne es mal ungeschützt so, in dämonischer Perspektive. Das wäre das Reich des Antichristen. Jedenfalls kündigt die Bibel an einigen Stellen so etwas an, im Alten Testament schon, Daniel etwa. Und das Neue Testament sagt, bevor Gott demonstriert, was er kann und wie er ist, wird der Teufel nochmal demonstrieren, was er kann und wer er ist. Ich will das jetzt nicht zu ausführlich besprechen, aber ich denke, man darf es nicht übergehen, wenn man der Jahreslosung gerecht werden will und sie auch einordnen will. Paulus schreibt im 2. Thessalonicher 2 einiges dazu. Offenbarung 13 wird das nochmal ausgeführt und konkretisiert. Ich fasse es einfach mal zusammen. Die Bibel sieht tatsächlich schon, seit es dieses Buch gibt, für die letzte Zeit eine Art weltweites System, das vermutlich einen beeindruckenden menschlichen Repräsentanten auch hat. Und sie sieht, dass in diesem System die Wirtschaft und die Politik, die Religion, das Militär vereinigt sind. Das heißt, die großen Kräfte, die alles bestimmen, sind vereint. Dass es eine Form weltweiter Politik geben wird. Dass es ein einheitliches, weltweit gültiges Wirtschafts- und Zahlungssystem geben wird. Dass Militär- und Strafverfolgungsbehörden weltweit vereint sind, was eine weltweite Überwachung voraussetzt und bedeutet. Und sie spricht von einer Art Weltreligion, in der alle übereinstimmen müssen. Vielleicht in Parallele zum Römischen Reich, wie es damals auch war. Im Römischen Reich gab es damals diesen Kaiserkult. Der Kaiser ließ sich als Gott verehren. Ob er selber daran geglaubt hat, weiß ich nicht so genau. War auch gar nicht so wichtig. Aber man brauchte dieses religiöse Element, um das Römische Reich zusammenzuhalten. Religion als Hilfe zur Politik, das zusammenzuhalten. Das heißt, jeder musste dem Kaiser als Gott opfern. So ein bisschen Weihrauch ins Feuer tun oder so. Wenn er das gemacht hatte, konnte er für den Rest des Lebens glauben machen, was er wollte. Das konnte man alles beibehalten, aber diesen Kaiserkult mussten alle mitmachen. Und die Bibel sagt, so etwas wird sich weltweit wiederholen. Und sie sagt, dass das zunächst sehr positiv aussehen wird. So, dass wirklich alles neu wird. Man wird von Friede und Sicherheit sprechen. Wirklich. Friede, jetzt ist Friede und Sicherheit. Endlich. Auch im Nahen Osten wird es einen Friedensvertrag geben. Endlich. Bisher alle gescheitert. Es wird einen geben. Und es werden sich alle freuen und jubeln. Es wird wirtschaftlich bergauf gehen. Es wird insgesamt gerechter zugehen. Es wird für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung gesorgt. Alles bestens, jedenfalls besser als je zuvor. Wir leben dann nicht mehr nur im besten Deutschland aller Zeiten, sondern in der besten Welt aller Zeiten. Und viele werden das als Gottes Werk sehen und sie werden Gott dafür danken, Kirchen vorne an. Also in diesem weltweiten System ist man entweder drin oder draußen. Das heißt, man macht mit oder man kann nichts mehr machen. Die Bibel beschreibt das, man nimmt das Mahlzeichen des Tieres, seinen Namen oder seine Zahl an. Das ist auch interessant, dass die Bibel den größten Wohltäter aller Zeiten, so wird er sich darstellen, als Tier bezeichnet. Die Bibel ist da manchmal, reißt da sehr schnell die Maske vom Gesicht. Und sie sagt, irgendwie muss sich da jeder was einprägen lassen, an der Stirn oder der Hand, wie auch immer. Ließe sich mit Mikrochips schon leicht machen, aber das ist nur eine Variante, die wir heute im Blick haben, die Johannes nicht im Blick hatte. Was das sein wird, weiß ich nicht. Jedenfalls geht es nicht nur um dieses Kennzeichen, sondern dass damit die Anbetung dieses Systems verbunden ist, also der Kniefall vor diesem System und seinem Repräsentanten. Und dann gilt eine 1M-Regel, nämlich wer dieses eine Merkzeichen hat, der kann überall hin, der hat zu allem Zugang. Wer es nicht hat, kommt nicht rein, in kein Geschäft, zu keiner Arbeit, zu keiner Bank, zu keinem Konto, zu nichts. Mit allen Konsequenzen, die das hat. Offenbarung 13, kann man das alles lesen? Und die Offenbarung wird nicht müde zu sagen, wer sich dieser 1M-Regel angepasst hat, diesen Götzendienst mitmacht, kommt nicht in den Himmel, sondern in den Feuersee, eindeutig und unwiderruflich. Und sie sagt auch, nach einer gewissen Halbwertszeit wird dieses System kippen und sein wahres Gesicht zeigen. Und dann wird es schwieriger als je zuvor. Finde ich interessant. Ich selber denke, für diesen, ich nenne es mal teuflischen Reset oder dämonischen Reset am Ende der Zeiten, war das Dritte Reich eine Art Probe, eine Art Probelauf. Kleine Generalprobe. Und es lohnt sich deshalb auch, Dritte Reich wirklich zu studieren. Auch da gab es ganz große Versprechungen und Verheißungen. Große Hoffnungen. Und es sah zunächst positiv aus. Es wurde vieles besser. Die Arbeitslosigkeit wurde reduziert. Es kam zu den Autobahnen, von denen wir heute noch profitieren. Darf man nicht sagen, aber wurden da gebaut. Ansehen und Ehre wurden wiederhergestellt für dieses Land. Man erwartete eine goldene Zukunft. Man sprach sogar vom tausendjährigen Reich. Also man nahm dort einen biblischen Begriff auf, zu dem wir später auch nochmal kommen. Und deshalb fielen viele darauf rein, auch viele Fromme sagen, der ist von Gott gesandt, das ist von der göttlichen Vorsehung und so weiter und so weiter. Sie sahen Gott darin am Werk. Es gab eine raffinierte, allumfassende Propaganda, die nur sehr wenige durchschaut haben. empfehle Viktor Klemperer zu lesen, sein Tagebuch LTI, Sprache des Dritten Reiches. Da kann man auch für heute ganz viel lernen. Diesem Buch. Damals wurde die Wissenschaft in den Dienst der Ideologie gestellt. Das gab es später auch noch und gibt es noch. Ja, es muss das rauskommen, was die Politik vorgibt. Die Wissenschaft wurde also zu Hure der Politik. Ebenso Religion, Glaube und Kirche. Es wurde dann zunehmend mit Angst gearbeitet. Da muss man immer darauf achten, wenn Angst gemacht wird vor etwas, egal wovor, das kann man austauschen. Aber wo mit Angst gearbeitet wird, wird der Verstand auch abgeschaltet oder funktioniert nicht mehr. Und da kann man Menschen dorthin bringen, wo man sie haben will. Angst vor dem Feind und so. Überwachung wurde ausgebaut, Denunziantentum wurde ausgebaut. Gab es gewisse Meldestellen und sowas, falls das jemand bekannt vorkommen sollte. Und der Druck wurde erhöht und er wurde umso stärker, dieser Druck, je mehr sich die Verhältnisse verschlechtert haben. Dann musste man mit Druck nachhelfen, um das System am Laufen zu halten. Denn nach und nach zeigte auch der Nationalsozialismus sein wahres Gesicht, wie es auch später wieder sein wird. Und führte ja immer deutlicher zur großen Katastrophe und auch sicherer. Was mir bis vor kurzem neu war und was ich äußerst interessant finde, schon der Nationalsozialismus führte einen Kampf oder einen Propagandafeldzug gegen Hass und Hetze und gegen Rechts. Das waren damals Schlagworte. In der Presse kann man noch nachlesen, lautete etwa deutscher Geist gegen Hass und Hetze. Und der Feind steht rechts. Das macht natürlich gewisse Gesetze notwendig im Kampf gegen Hass und Hetze, ist völlig klar. Könnt ihr studieren, wie das damals lief. Zensurmaßnahmen, die man natürlich nicht so nennen kann. Also ich halte das für bedenkenswert, dass das damals so war. Und deshalb sage ich, es lohnt sich, auch die Geschichte sehr genau zu studieren, um auch Gegenwart und Zukunft zu verstehen. Ich denke, dass das Dritte Reich nicht die einzige und letzte Probe für das war, was laut Bibel kommt. Ich denke, dass sich auch im Kommunismus und Sozialismus vieles davon so vorgeschattet hat. Und ich denke, dass vor nicht allzu langer Zeit eine weitere, diesmal weltweite Probe stattfand, auf die ich aber jetzt nicht näher eingehen will. Das war jetzt nochmal dieser Punkt, den ich wenigstens erwähnen wollte. Erst hatten wir alles neu in menschlicher Perspektive und jetzt, es gibt doch eine dämonische Perspektive dazu, wo das angestrebt wird, wo. Und auch unter Hitler standen dämonische Kräfte. Er war ganz tief im Okkultismus drin, das weiß man. Er hat mit Dämonen diskutiert, laut in seinem Zimmer, das hat man draußen gehört. Er hat sich die Daten für die Feldzüge alles dort geben lassen. Also es hat einen hochokkulten Hintergrund, das ganze Ding. Muss man mit berücksichtigen. Und wer es nicht berücksichtigt hat, ist auch im Widerstandskampf gescheitert. Weil das ist auch ein geistlicher Kampf gewesen, immer schon. Das muss man wissen. Ja, das mengt sich dann, dieses rein Menschliche, was auch gültig ist, will das gar nicht absprechen, das hat diese Dimension, aber es hatte auch bei Hitler eine dämonische Dimension, auch Kommunismus hat dämonische Hintergründe vom Gründervater her schon, das weiß man inzwischen. Ich fasse den bisherigen Punkt zusammen. Bei allem, was Menschen neu machen können, und das ist vieles uns beeindruckend, und wir können dankbar dafür sein, können staunen. Bei allem, was sogar mit Hilfe übernatürlicher Mächte neu gemacht werden kann, was da versprochen wird, was da inszeniert wird, es bleibt bei Lichte besehen ein Fazit. Und dieses Fazit hat schon der Olle Solomo gezogen, als er am Ende seines Lebens nochmal sein Leben durchmeditiert hat und alles, was er so erlebt hat an Neuem und Luxus und Pipapo. Dieses Fazit lautete, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir ändern ganz viel und wir halten uns auf Trab gegenseitig, aber am Ende, was war, gab es auch schon mal, die Dinge wiederholen sich, nicht so ganz genau, aber ähnlich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagte der alte Salomo im Buch Prediger. Aber damit muss ich jetzt nicht schließen und das ist das Gute, weil das tatsächlich nicht das Letzte ist. Ich würde jetzt gerne noch zu dem kommen, was die Bibel ankündigt und was zuletzt sein wird. Und da schauen wir in die Bibel, in das letzte Buch, vor allem ins vorletzte Kapitel, also jetzt alles neu in göttlicher Perspektive. Und da lesen wir den Satz: Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist der ganze Vers aus der Jahreslosung. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, deshalb haben wir es ja hier drin, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und die Jahreslosung ist ein Teil daraus. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und da habe ich einen ersten Punkt, der jetzt vielleicht auch einleuchtet nach meiner langen Vorrede. Nur Gott kann das sagen. Deswegen die Fangfrage, wenn jetzt einer kommt und sagt, pass auf, ich mache alles neu, wie reagieren wir? Eigentlich kann diesen Satz nur Gott sagen. Und meine These ist, das ist der gewaltigste Satz der gesamten Bibel überhaupt. War mir bisher auch nicht so bewusst, aber beim Reinschauen und Beschäftigen damit ist mein Ergebnis, ist der gewaltigste Satz der Bibel überhaupt. Nur Gott kann ihn sagen. Wo Menschen ihn sagen, führt er zwangsläufig zu Enttäuschungen oder es wird geradezu gefährlich. Das haben wir eben besprochen. Siehe, ich mache alles neu, der gewaltigste Satz der gesamten Bibel, am Ende der Bibel. Der zweitgewaltigste Satz steht ganz am Anfang. Und das ist der erste Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gewaltiger konnte und kann die Bibel gar nicht beginnen. Und es gibt kein anderes Buch, das so beginnt, auch keine antike Schöpfungserzählung oder sowas. Gibt es ja vieles, was man ausgegraben hat. Uranfänglich schuf Gott die Himmel und die Erde. Das heißt, ihm ging nichts voraus. Erst aus dem Schaffen Gottes ging alles hervor. Dieser erste Satz beschreibt die Schöpfung aus dem Nichts. Durch den allmächtigen Gott. Und alles, was es gibt, ist durchdrungen von der Übermacht dieses Gottes der Bibel. Sonst gäbe es nichts. Alles verdankt sich ihm, diesem Gott, dem einzigen Gott überhaupt, der in sich selbst eine unermessliche, unerforschliche Fülle ist. Das Wort Gott steht in Mehrzahl. Elohim ist eigentlich ein Mehrzahlbegriff. Auch interessant. Ohne diesen ersten Satz der Bibel gäbe es keine anderen Sätze und gäbe es gar nichts, auch uns nicht. Also gewaltiger konnte die Bibel nicht beginnen, aber der allergewaltigste Satz steht am Ende der Bibel. Dieses Versprechen Gottes, siehe, ich mache alles neu, übertrifft den ersten Satz, weil die neue Schöpfung die bisherige übertrifft. Da kommt mehr, als am Anfang gekommen ist. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Die Jahreslosung fordert uns also heraus zu einem radikal Neusehen und Neudenken und zu einer radikalen Neuorientierung. Siehe, sagt er, stell den Fokus neu ein. Wende dich um. Lass das Alte alt sein. Höre, spricht er, was gesagt wird vom Thron. Schreibe, sagt er, es steht fest, heute schon. Alles mache ich. Alles mache ich neu. Glaub es, sagt er, mein Wort halte ich treu. Nur Gott kann das sagen. Und ich würde als letzten Punkt heute, es ist ja ein bisschen eher fertig, aber es war dafür konzentriert, dass diesen Satz nochmal näher anschauen, nur diesen Satz, dann das nächste Mal auch das ganze Kapitel. Was sagt Gott? Wenn man die Bibel schaut, gibt es bei den Übersetzungen kaum Abweichungen, also die haben fast alle ganz ähnlich, siehe, ich mache alles neu, da gibt es nicht so sehr viel zu deuteln. Das ist bei anderen Jahresversionen anders. Aber ich würde gerne die einzelnen Worte nochmal betrachten. Siehe, leitet sich von griechischen Eido her, das heißt so viel wie sehen, erblicken, wahrnehmen, erkennen, verstehen, wissen. Und hat eigentlich etwas mit finden zu tun. Lateinisch wurde aus diesem Wort Video draus. Versteht vielleicht mancher? Video. Eido, Video. Und Althochdeutsch Wissan. Neuhochdeutsch Wissen. Also sehen und wissen hängt sprachlich vom Griechischen her ganz eng zusammen. Ich habe etwas gefunden, ich habe etwas entdeckt und gesehen und deshalb weiß ich das jetzt. So etwa der Zusammenhang. Und dann gibt es in der Bibel, das fällt auf, immer wieder diese Aufforderung, siehe. Wahrscheinlich so über 1200 Mal, ich habe es nicht ganz im Einzelnen nachgezählt, aber so ungefähr 1200 Mal, siehe. Siehe, ich verkündige euch große Freude oder sowas, Weihnachten. Ne? Und es kommt ständig. Und wenn dieser Befehl kommt, siehe, ich habe eine Bibelübersetzung, die Bibel in deutscher Fassung, da steht das immer einzeln, Ausrufezeichen, nicht so im Satz, sondern siehe, Ausrufezeichen, damit man mal anhält. Das heißt, pass auf. Also es ist ein Ruf, der Aufmerksamkeit wecken soll. Pass auf, jetzt kommt was Neues. Schau jetzt genau hin. Durchdenke gründlich, was jetzt gesagt wird oder was jetzt geschieht. Siehe, siehe da, seht doch, schaut doch, horch, denkt nur, hier ist, da nimm, da hast du, was du wünschst. Also es ist ein Ruf nach Aufmerksamkeit, ein Achtungszeichen, Attention oder so. Das im Griechischen der nächsten, in der Reihenfolge kommt, siehe, neu, mache ich alles, kommt das Wort neu. Kaina, kainos. Das ist ein Wort, das 38 Mal im Neuen Testament vorkommt. Allein in der Offenbarung 8 Mal. Und es bedeutet neu im Sinne von ungebraucht. Und auch im Sinne von vorher nicht vorhanden. Bisher noch nicht da. Und von daher hat es auch so einen Beigeschmack des Unerhörten, des Wundervollen, des Wunderbaren. Also ungewöhnlich, unerhört, außerordentlich, überraschend, sonderbar, eigenartig, unerwartet. Und neu in diesem Zusammenhang bedeutet tatsächlich, das Alte hat abgegessen, das hat überlebt, das hat sich erledigt, es wird durch das Neue ersetzt. Unser deutsches Wort neu leitet sich von einem anderen griechischen Wort ab, das auch neu bedeutet, nämlich neos. Das kennen wir auch, Neo, ne? Neonazis sind neue Nazis oder so. Und es gibt schönere Zusammensetzungen noch. Neu. Dieses Neos kommt im griechischen Neuen Testament etwa 20 Mal vor und bedeutet zunächst jung oder jugendlich, unmündig, frisch. Noch nicht lange da, noch nicht alt und von daher neu. Also es hat einen anderen Akzent. Das Wort, was hier steht, sicher ganz bewusst gewählt, ist neu im Gegensatz zu dem, was schon da war. Neu im Gegensatz zu dem, was bekannt ist. Neu im Gegensatz zu dem, was gebraucht ist, was verbraucht ist. Es tritt an dessen Stelle. Es ist zeitlich neu und es ist qualitativ neu. Es hat eine neue Qualität. Es ist besser als das Alte. Das Alte war das Geringere, das Verdorbene. Und dies wurde durch das Neue ersetzt. Dieses Neue bedeutet drastische Veränderung. Und dieses Wort neu, kainos, ist typisch für endzeitliche Texte der Bibel, wo die Bibel zeigt, was künftig sein wird oder was kommt, was vor Gott zählt. In der Offenbarung haben wir da einen neuen Namen, den jemand kriegen kann, neues Lied, einen neuen Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, alles neu. Das ist alles ein Zusammenhang. Und das nächste Wort, mache ich, das ist das Wort ich, steht nicht extra im Urtext, sondern ist in der Verbbeugung mit drin. Also müssen es mit Bindestrich schreiben. Ich mache neu. Und das ist ein sehr häufiges Wort zunächst. Bedeutet machen, tun, schaffen, hervorbringen, erzeugen, verfertigen, bereiten, herstellen, produzieren, bauen, errichten, bilden, verarbeiten, ausführen, vollbringen, verursachen, bewirken, dichten, Poema ist das Gemachte oder Poetik, Poema, Poesie, das hängt auch Dichtung damit zusammen im Deutschen, als Fremdwort, darstellen, handeln, wirken. Und dieses Wort wird in der griechischen Sprache auch verwendet oder sehr häufig, wenn Götter etwas schaffen. Und es gibt eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Das Alte Testament ist hebräisch geschrieben ursprünglich. Und als dann das Römische Reich kam, das griechische Reich alles erobert hat und viele nicht mehr so hebräisch konnten und weil sich es auch verbreitet hat, man eine griechische Übersetzung geschaffen, die Septuaginta. Heißt so viel wie 70, weil angeblich 70 Leute daran gearbeitet haben. In dieser griechischen Übersetzung kommt dieses Werk Machen, Tun, Poio 3200 Mal vor. Und es wird ganz häufig das Tun Gottes damit beschrieben. Und so ist interessant, dass auch dieses Wort, was ganz am Anfang der Bibel steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, bara im Hebräischen, ist ein sehr bekanntes Wort, weil das im Hebräischen tatsächlich nur von Gott verwendet wird, nie von den Menschen. Und weil dieses bara immer bedeutet, schaffen ohne vorfindliches Material. Also nicht, ich habe schon was und mische das neu zusammen, baue was draus, sondern ich habe nichts. Das kann nur Gott wieder sagen und schaffe etwas. Und dieses Wort bara hat tatsächlich auch die Septuaginta mit poio einfach übersetzt. Hat mich selber auch überrascht. Ich hätte da ein anderes Wort im Griechischen erwartet, ktizo, für die, die Griechisch können. Also schaffen wäre für mich entsprechender, aber die Übersetzer haben das so entschieden. Und von daher wurden offensichtlich beide Worte ktizo und poio im Griechischen synonym gebraucht, sodass man das jetzt nicht ausspielen kann gegen das erste Wort der Schöpfung. Dass man sagt, es ist was anderes und qualitativ anders, sondern es steckt wirklich auch dieses bara, schaffen aus dem Nichts dahinter, einfach von der griechischen Übersetzung her. Und so bedeutet das, siehe, ich mache alles neu, oder ich könnte man auch übersetzen, siehe, ich schaffe alles neu, siehe, wie am Anfang es heißt, Gott schuf Himmel und Erde. Das ist tatsächlich nochmal ein Schöpfungsakt am Ende. Auf jeden Fall geht es aber diesem, ich mache alles neu, um ein Machen oder um ein Schaffen, was nur Gott in der Lage ist zu tun, was nicht Menschen machen können. Und in der Regel ist das Tun Gottes ja etwas, wo er aus nichts Neues entstehen lässt. Das ist eine gute Nachricht, weil auch wir keine Voraussetzungen vor Gott bringen müssen, dass er aus unserem Leben was macht. Wir denken immer, wir müssen sonst was an frommen Vorleistungen gehen, damit Gott aus unserem Leben was macht. Das ist Quatsch. Er startet neu mit jedem von uns und kann jeden von uns gebrauchen und macht aus jedem Leben etwas Wunderbares. Das ist Gottes Art, das hängt nicht an uns, das hängt nicht an unseren Voraussetzungen. Von Anfang an nicht, bei uns nicht und am Ende der Zeit auch nicht. Also es hängt ganz an Gott. Nun bleibt noch ein Wort übrig, was macht Gott neu? Alles, schlicht und ergreifend. Da ist gar nicht viel zu sagen. Im Griechischen heißt das Panta. Und Panta bedeutet alles oder das Gesamte, das Ganze, die Gesamtheit. Ta Panta ist auch das All oder das Weltall. Alles Mögliche. Unsere deutsche Vorsilbe oder vom Fremdwort her Pan kommt davon her. Ne? Panta, Pan. Und wir haben das als Wortbildungselement. Gesamt, völlig, ganz. Pan-Arabisch heißt alle arabischen Länder. Pandemie ist etwas, was im ganzen Volk zu Hause ist, ja, oder zugange ist. pantheistisch heißt es, dass alles Gott ist oder so. Ja? Von daher jetzt dieser Satz, den nur Gott sagen kann und der für mich der gewaltigste Satz der gesamten Bibel ist: Siehe, neu mache ich alles. Siehe, schau hin, pass auf, schau dir ganz wach an und wisse, neu, in neuer, außerordentlicher, unerwarteter Qualität, wie es das bisher noch nie gab, mache ich, schaffe ich, wie ich es nur kann als Gott, alles, das All, das Gesamte, alles, was es gibt. Siehe, neu mache ich alles. Siehe, schau hin, pass auf, schau dir ganz wach an und wisse, neu, in neuer, außerordentlicher, unerwarteter Qualität, wie es das bisher noch nie gab, mache ich, schaffe ich, wie nur ich es kann als Gott, alles, das All, das Gesamte, alles, was es gibt. Soweit, dachte ich, zumindest in der Vorbereitung erstmal für heute. Wir können aber gerne noch drüber ins Gespräch kommen, jetzt an Fragen oder Ergänzungen oder Einwände oder sowas. Schon mal für heute alles klar. Morgen wäre es schön, eine Bibel dabei zu haben, weil wir dann nochmal die Offenbarung reinschauen und so ein paar Dinge uns dann gemeinsam anschauen. Dann würde ich gerne beten. Ja, das ist kaum zu fassen, was du da ankündigst. Aber wir bitten dich, hilf uns, etwas davon aufzunehmen. Etwas von dem aufzunehmen, was es im ganz Großen gilt und ganz am Ende. Und auch, was es im Kleinen gilt und für uns persönlich gilt. Du bist ein Gott, der Dinge sagt und Dinge tut, die nur du sagen und tun kannst. Danke, dass wir nicht nur auf das Menschliche angewiesen sind. Danke für alles, was wir können, was gut ist, was wir genießen, was wir schaffen. Aber danke, dass das nicht alles ist. Und bitte hilf uns, von dem alles, was du kannst, ein klein wenig mehr zu verstehen in diesen Tagen. Amen.